For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Ich finde, dass das Spannendste an der Musikindustrie ist und dass die Industrie wirklich eine Renaissance überlebt hat, aber sich selbst neu erfunden hat. Mit der Technologie rund um AI steht eigentlich ja fast eine neue Phase wieder an. Aber ich glaube, wenn eine Industrie das schon bewiesen hat, dass man das kann, dann die Musikindustrie.
Hallo, mein Name ist Florian Drücke, ich bin Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Heute darf ich mit Conny Jung sprechen. Conny Jung ist Head of Music Central Europe bei Spotify und verantwortet gemeinsam mit ihrem Team die Musikredaktion des Streamingdienstes. Geboren in Berlin, startete sie nach ihrem Studium im Bereich International Business Management an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, HWR, sowie Stationen in San Diego und Shanghai, ihre Karriere bei Universal Music im Bereich Strategic Partnership und Business Development. Anschließend war sie kurze Zeit bei YouTube, wo sie die EMEA-Lead-Strategie und Monetarisierung von Music Moments verantwortete, sowie 5 Jahre bei Google in Dublin und Berlin im Partnermanagement tätig. Im September 2021 wechselte sie als Head of Music für die Dachregion zu Spotify und übernahm im März 2023 die gleiche Funktion für Central Europe. Conny gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der deutschen Musikbranche und verbindet in ihrer Laufbahn erfolgreich die Bereiche Tech und Musik. Und das erklärt sich schon daraus, dass ich gerade so viele spannende Stationen nennen konnte. Liebe Conny, schön, dass du da bist und schön, dass wir es mal schaffen, außerhalb von irgendwelchen Konferenzen oder anderen Gelegenheiten uns hier zu unterhalten.
Ja, danke für die Einladung, Florian. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben auch schon lange darüber gesprochen, dass wir den Podcast mal aufnehmen wollten. Deswegen freue ich mich sehr.
Der Sommer musste erst kommen.
Absolut.
Und wir haben Raum, darüber zu sprechen, was du alles schon erlebt hast, was du gerade machst, was dich umtreibt. Aber zu Beginn, weil wir ja über Musik reden, vielleicht als Einstieg, wie kamst du zur Musik? Wie kam die Musik zu dir?
Also ich erzähle immer die lustige Geschichte, dass ich glaube, dass viele, die in der Industrie arbeiten, 2 Sachen verbindet. A, Liebe zu Musik und B, fehlendes Talent, um das selber professionell zu machen. Das war bei mir auch der Fall.
Mal gucken, wer sich jetzt angesprochen fühlt und sich meldet.
Ich bin ja halb Koreanerin und halb Chinesin und Karaoke war schon immer ein Ding zu Hause. Also ich habe wirklich Karaoke gesungen, bevor ich sprechen konnte, bin mit Celine Dion, Whitney Houston aufgewachsen. Und Musik hat auch, wie viele andere Leute, die in der Branche arbeiten, mich schon lange begleitet. Und irgendwann bin ich dann auch durch ein Praktikum klassischerweise reingekommen. Also ich hatte bei Universal Music ein Praktikum, habe da immens viel gelernt, hatte tolle KollegInnen und würde sagen, dass mein Herz da hängen geblieben ist. Und dann bin ich erstmal die Tech-Schiene gegangen, was vielleicht ein bisschen ein unkonventioneller Weg auch ist. Und die Entscheidung, zu Spotify zu gehen, brachte dann eigentlich beides zusammen. Einerseits die Plattform- und Tech-Schiene und auf der anderen Seite die Musikschiene. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Kombi, wo ich mich auch sehr wohl fühle.
Das merkt man dir an, wenn man dich auch erlebt in den verschiedenen Kontexten. Lass noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Karaoke und dann Praktikum. Da dazwischen, war Karaoke wirklich so dein Zugang zu Musik? Also ist das was, wo du sagen würdest, andere haben Instrument gelernt, du hast da auf dem Weg den Gesang gefunden und dich damit auch mit Musik auseinandergesetzt, also auch mit aktuellen Hits als Kind und hast dir das so erschlossen? Also ist das wirklich wie ein Instrument für dich gewesen?
Ich habe tatsächlich selber dann auch Instrumente gelernt. Also ich habe dann angefangen, Klavier zu spielen, Gitarre.
Okay.
Habe dann irgendwann im Chor gesungen. Ich hatte auch eine Phase tatsächlich, wo ich selber mich auch ein bisschen am Songschreiben ausprobiert.
Now we're talking.
Hatte irgendwann auch mal zu Anfangszeiten von YouTube einen YouTube-Kanal, den man jetzt Gott sei Dank
nicht mehr
finden
kann.
Der ist weit vergraben im Internet. Genau, aber das, glaube ich, war am Ende mehr ein kreatives Outlet für mich. Und habe dann schnell gemerkt, dass mich aber auch die wirtschaftliche Seite eigentlich fasziniert und deswegen umso schöner, dass man jetzt beides verbinden kann.
Und die wirtschaftliche Seite ist, würdest du sagen, ist dann die Entstehung von Musik, die dann auch die Fans findet und mit der man Geld verdienen kann und Erfolge gestaltet. Das ist die wirtschaftliche Seite.
Genau,
so, ja.
Genau.
In einem Umfeld, was, sagen wir mal, auch generationell dann ja geprägt war davon, dass du groß geworden bist mit der enormen Bandbreite schon von digitaler Musik.
Ja, also, und auch ich bin sogar noch groß geworden, auch mit Musikpiraterie. Ich hatte aber tatsächlich ziemlich früh Spotify, weil ich damals ein Auslandssemester in Shanghai gemacht hatte und mir eine WG mit ganz vielen Schweden geteilt hatte. Und die hatten mir dann so eine coole neue App gezeigt auf dem Handy und meinten so, wow, du musst es ausprobieren. Ich weiß nur noch, es war sehr grün, es war leuchtend grün und meine ersten Playlisten, die ich dann selber auf Spotify gemacht habe, hat noch ganz viele schwedische Songs deshalb drin, weil ich eben ja dann ganz viel schwedische Musik dann auch von meinen Freunden empfohlen bekommen habe.
Vom Original geprägt, dann erstmal eine Weile auf verschiedenen Stationen unterwegs gewesen und du bist aber quasi mit Streaming als Hauptnutzung groß geworden. Das heißt nicht Schallplatte, nicht CD, nicht Kassette, nicht Downloads, bisschen Radio.
Ich habe tatsächlich alles noch miterlebt. Also ich bin mit Kassetten auch groß geworden, habe dann selber angefangen, mir CDs zu kaufen.
Hast nie CDs gebrannt? Das machte man ja nie. Aber
natürlich nicht. Ich habe alles immer legal gemacht. Und genau, bin dann natürlich auch ganz, ganz früh auch Fan von Streaming geworden und habe aber jetzt auch einen Plattenspieler zu Hause für so die besonderen Momente und Dinnerpartys, ja.
Und das heißt, du bist an der Stelle dann auch wieder zur Schallplatte gekommen und hast es aber nicht zu Hause schon als Zugang gehabt, sondern dann wirklich Bewusstsein, okay, alles verfügbar, aber jetzt ist die Schallplatte für die besonderen
genau,
Momente.
Genau.
Na schön, und wie würdest du jetzt, also klar, du vertrittst Spotify, du kennst Spotify besser als viele andere, du bist überzeugt von dem Dienst, du hast die verschiedenen Dimensionen drauf, der Möglichkeiten der Nutzung, du wirst Spotify nutzen, aber ist das was, wo du in deiner Musikprägung gerade, wie kommt neue Musik an dich ran? Sind es die Mitglieder, die dir neue Musik vorstellen? Mhm. Ist es die Playlist? Ist es dein Algorithmus? Sind es deine Redakteure? Ich meine, du bist zuständig für eine so große Region. Wie überrascht dich Musik da heute? Mhm.
Ja, es ist ein interessantes Thema und wir sprechen auch viel im Team darüber. Mhm. Auf der einen Seite haben wir natürlich alle so ein bisschen die Berufskrankheit, dass wir immens viel neue Musik hören. Weil das gehört natürlich auch Teil, das gehört zum Beruf dazu. Ich kann nur die besten Entscheidungen treffen, wenn ich selber auch weiß, was die Hörer auf Spotify hören und auch welche Musik gerade ja kulturell auch bedeutsam ist. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel schon selber vor, jede Woche meinen Release Radar zu hören, New Music Friday und auch kulturell relevante Releases durchzuhören. Wir gehen auch mit dem Team auch regelmäßig auf Konzerte, gerade was Emerging Artists angeht und NachwuchskünstlerInnen. Wir haben ja auch Programme wie Freshfinds oder auch Radar, die NachwuchskünstlerInnen fördern. Und wir versuchen, die auch wirklich immer selber live zu sehen.
Um näher ranzukommen und zu verstehen, woher der Trend kommt, was da entsteht, genau. Was live möglich ist.
Auch um zu verstehen, wie die Fans reagieren. Also ich weiß zum Beispiel, als wir nach Covid das erste Mal wieder auf Konzerten waren, so wie, wow. Ja. So, wir verstehen jetzt eigentlich erst, wie, das war zum Beispiel damals Bad Moms J, wie so eine Bad Moms J überhaupt mit ihren Fans interagiert. Und das hat uns zum Beispiel damals total, ja, es war einfach sehr bewundernswert, wie sie das damals gemacht hat und welche Fanbindung sie aufgebaut hat, das so als ein Beispiel. Wir hören natürlich sehr viel auch, wir hören sehr viel globale Musik auch natürlich, vor allen Dingen die Musikredaktion. Die MusikredakteurInnen treffen sich ja global wirklich jede Woche in den einzelnen Genre Curation Groups, nennen wir sie, besprechen Trends, neue Tracks, stellen sicher, dass natürlich auch Tracks, die in anderen Märkten vielleicht viral gehen und spannend für Deutschland sein könnten, dass wir das auf dem Schirm haben. Das heißt, ich glaube, da haben wir das Privileg, auch sehr früh an Trends mit dabei sein zu dürfen.
Wenn du sagst, wir stellen sicher, das ist ja ein ganz spannender Punkt in dieser Diskussion über, es gibt, kommen wir ja sicher noch dazu, aber es gibt zu viel Musik und es gibt zu wenig Vielfalt und immer nur dasselbe oder so. Und da dazwischen ist ja die Frage, weil du es gerade so gesagt hast, wir stellen sicher, ist ja was, wo immer dieses Thema Mensch-Maschine mit reinragt. Ne? Also ich habe es jetzt gerade so verstanden, korrigiere mich gerne, dieses Sicherstellen ist ein, wir tauschen uns darüber aus und gucken, was dann da Menschen kuratieren. Ne? Das ist dann die Menschenkuratierung. Das ist jetzt nicht, wir stellen sicher, indem wir irgendwelche Algorithmen so einstellen, sondern das ist ja was eigentlich dann wieder hin zu so einem klassischen Verständnis von Redaktion und Musikpromotion führt, in meiner alten Welt eher.
Ich glaube, eine Sache, die wir zum Beispiel stark beobachten, ist, dass natürlich auch durch die Masse an Musik und auch Songs, die auf Plattformen hochgeladen werden, Musikentdeckung natürlich komplexer ist. Also es ist auf der einen Seite natürlich schöner, weil wir mehr Vielfalt haben, aber wir merken, dass der Kontext, also wie Musik entdeckt wird und in welchem Kontext Musik entdeckt wird, immens, also immer wichtiger wird. Und unser Editorial-Team, und das ist, glaube ich, auch eins der Gründe, warum Hörer in Spotify auch lieben, stellen A, einerseits sicher, dass wir selber ein hohes Verständnis an Trends auch haben, dass wir die besten Entscheidungen auch treffen können. Und am Ende sind sie eigentlich da, also deren Mission ist, dass deine lokale Spotify-Experience anders ist als die von einem Hörer in den USA zum Beispiel oder Großbritannien, weil wir natürlich auch lokale Nuancen haben. Gerade Deutschland ist ja ein Markt, der sehr, sehr lokal ist. Also wenn man sich die Top 50 Spotify Daily Charts anschaut, 70% von dem Content ist lokaler Content. Also es ist sehr, sehr wichtig, hier auch ein Team vor Ort zu haben, was Musikkultur versteht und die Möglichkeit, sich mit anderen Editoren weltweit auszutauschen, erzielt natürlich dann auch das Ergebnis, dass wir auch vielleicht früher von anderen Trends hören. K-Pop ist, glaube ich, ein immens breites Mainstream-Beispiel ja mittlerweile, was mittlerweile in so vielen Märkten angekommen ist, aber auch Amapiano zum Beispiel oder Afrobeats, was vor 2-3 Jahren auch in Deutschland eine große Hörerschaft gefunden hat. Das sind alles so Beispiele, wo wir, glaube ich, sehr schnell reagieren können. Und genau, das ist auch die Mission von dem Editorial-Team.
Und ist ja ein spannendes Thema auch insofern, ein ehemaliger Mitarbeiter von Spotify, jetzt Ökonom, Will Page, der nennt das ja oder hat diesen Begriff so geprägt, Glocalization. Ne?
Ja, also, absolut.
Was oft übersehen wird, dass wir als Musikbranche, als Musikindustrie sind wir ja wirklich in einem globalen Markt unterwegs, schon eine lange Zeit. Und da immer wieder sich zu vergegenwärtigen, was heißt eigentlich lokaler Markt, was heißt lokale Vielfalt, was heißt auch lokale Trends, das finde ich, kitzelt der ganz gut raus, indem er das auch mit Datenpunkten unterlegt.
Wir sehen aber trotzdem, dass natürlich Musikentdeckung nicht automatisch passiert. Also es ist weiterhin wichtig, in Artist-Entwicklung und Development zu investieren, Zielgruppen zu verstehen. Das Schöne an Streaming, und das ist ja nicht nur bei Spotify so, sondern anderen Plattformen ebenfalls, ist, dass wir immens viele Datenpunkte haben. Wir können sehen, wie groß ist meine passive Zielgruppe, wie groß ist meine aktive Hörerschaft und darauf basierend dann auch data-informed, so nennen wir es immer, Entscheidungen zu treffen. Und am Ende, glaube ich, ist es ein Zusammenspiel von Sachen und natürlich auch so diese 3-2% Magic und Momentum. Ich glaube, wenn wir alle wüssten, wie man einen viralen Hit hervorsagt, dann wären wir wahrscheinlich heute nicht an dem Tisch, sondern schon ganz woanders.
Und sagen wir mal so, du hast es angesprochen, die Partnerschaft, das ist ja das, wo unsere Mitglieder dann auch wieder reinkommen. Wir sind ja als Verband sozusagen an der Außenkurve und unsere Mitglieder arbeiten mit euch und anderen Partnern day by day genau immer wieder an der Suche nach dem neuen Trend, nach dem langfristigen Erfolg in diesem unheimlich wettbewerbsintensiven Umfeld. Mhm. Das ist ja das, wo Demokratisierung ist ja das eine Schlagwort, das andere ist die Aufmerksamkeit und die Fanbindung und dann nicht zuletzt das overarching Issue, dieser wahnsinnige Wettbewerb. Und da hatte ich neulich mal, als wir über die Jahreszahlen gesprochen haben, hatte ich dieses Thema Spitzensport und Breitensport genannt und da mal den Vergleich so in den Raum gestellt. Da bist du ja jetzt sozusagen Vertreterin des Spielfeldbetreibers. Mhm. Was macht dieser Vergleich mit dir? Also ist das was, wo du sagen würdest, ja, das müssen wir akzeptieren, so hat sich die Welt verändert? Oder was... Wie resoniert das?
Ja, wir beide haben ja schon häufiger drüber gesprochen, auch in so unseren Gesprächen. Und ich muss vorweg sagen, ich bin nicht die größte Sportexpertin, gerade im Fußball. Ich weiß, jetzt zur WM, das ist wahrscheinlich, ich bin gerade eher, das weißt du auch, Formel-1-Fan geworden. Aber ich versuche es trotzdem bei der mit der Fußballmetapher. Ich glaube schon, dass man da auch Ähnlichkeiten sieht. Ich glaube, dass Plattformen natürlich auf irgendeine Art und Weise vielleicht so das Fußballfeld sein könnten oder der Trainingsplatz. Und Fußball ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil ich glaube, Fußball auch ein Sport ist, der wahrscheinlich eine niedrigere Eintrittsbarriere hat als zum Beispiel Tennis ne? oder Segeln.
Jetzt mal oder Golf.
Oder Golf, genau. Deswegen glaube ich, ist ein ganz gutes Beispiel. Und grundsätzlich, jeder kann ja sich einen Ball kaufen oder man sich das leisten kann, einen Ball ausleihen und Fußball spielen. Und ich glaube, dass man mittlerweile auch viel mehr Möglichkeiten hat, auch das Handwerk auch zu lernen, eben durch Digitalisierung, weil du vielleicht auch Zugang zu Resources hast, die man früher nicht hatte, weil man vielleicht auch Zugang zu Zusammenarbeit mit anderen Produzentinnen hat, die irgendwie weltweit irgendwie verteilt sind. Und ich glaube, das macht es vielleicht in mancherlei Hinsicht einfacher. Aber natürlich heißt es auch, dass es immer mehr SpielerInnen gibt. Ne? Und der Tag hat 24 Stunden. Das heißt natürlich, und das hören wir ja auch in den Gesprächen mit Artists, die wir treffen, oder wenn mein Team auch mit Artists spricht oder auch mit LabelpartnerInnen, dass es natürlich auch eine Herausforderung ist, heutzutage auch gehört zu werden. Was wir eben versuchen, ist einerseits sozusagen die Plattform dazu, also Plattform, wie soll ich das sagen, die Logistik bereitzustellen.
Infrastruktur.
Die Infrastruktur bereitzustellen, danke. Und eben ganz, ganz viel von unserem Investment auch an Research und Development, also was unsere Engineers, woran die tagtäglich arbeiten, fließt tatsächlich auch in das Bessermachen von Artist-Tools. Also dass zum Beispiel Spotify for Artists, was unsere Plattform ist, wo Artists Songs und mittlerweile auch Musikvideos hochladen können, dass das immer besser wird.
Song-DNA ist auch übrigens ein spannendes Beispiel in dem Umfeld. Ne?
Wir haben ein neues Tool, was ich persönlich liebe, weil ich auch Rabbit-Holing liebe. Wir haben zum Beispiel ein neues Tool, das ist teilweise noch in Beta in einigen Märkten, wo du sozusagen, wenn du einen Song hörst, direkt auch auf die Singer, Songwriter, Producer klicken kannst und dann auch sehen kannst, okay, Justin Tranter hat irgendwie nicht nur für Chaperone geschrieben, sondern auch Sorry von Justin Bieber. Und für mich, die zum Beispiel früher einfach ganz, ganz viele Podcasts immer gehört hat und auch YouTube-Videos von Singer-Songwritern, die wirklich so alles runtergebracht haben, ich glaube, für solche Nerds ist es ein tolles Feature und natürlich für Artists und Produzenten auch, weil ihre Musik einfacher gefunden wird.
Naja, ich finde, das ist ein Thema, was jetzt, weil es da ist, ist es schon wieder so etwas, ja, das gibt's ja schon, aber wenn wir uns daran erinnern, manche Diskussionen vor 3-4 Jahren, da war das ja wirklich ein Thema, wo gerade Künstlerinnen und Künstler auch ausgesprochen haben, dass es einen echten Need gibt, sowas zu haben. Und ich habe das immer für mich so übersetzt, dass es einmal, wie du sagst, Rabbit-Holing für die Niche-Nerds irgendwie, wer hat mit wem woran geschrieben, ist super spannend. Aber andererseits ja schon auch dieses Thema, ich will dann in Verbindung mit diesem Song, Hit oder nicht, auch in Erscheinung treten und genannt sein. So.
Absolut.
Also einfach nur so für mich, hatte ich so manchmal das Gefühl. Und insofern ist das für mich so ein Beispiel, ja, it took a while, kann man sagen, aber das sind ja auch Riesendatenbestände und Metadatenüberarbeitung und, von ganz unterschiedlichen Partnern, kommt ja noch dazu.
Ja.
Ich finde, dieses Beispiel ist schon wieder fast zu klein geworden in dem Bewusstsein, aber du sagst selber, es ist noch Beta, insofern stimmt, habe ich jetzt gar nicht genau geguckt, ist es Beta oder schon komplett ausgerollt.
Ich glaube auch, was wir natürlich versuchen oder was auch die Mission von Spotify ist, ist, dass wir natürlich auch eine Bindung von Fan und Artist herstellen wollen, weil wir auch merken, wenn HörerInnen noch wirklich Lust haben, auch eine Künstlerin zu entdecken, sich auch mit ihr zu beschäftigen, sei es der Katalog von ihr oder sei es das Musikvideo oder ein Clip, wo sie oder er erklärt, wie es zu dem Song gekommen ist oder auch mit welchen Menschen hat diese Person zusammengearbeitet, merken wir, okay, am Ende hört sie dann auch die Musik von der oder dem Künstler mehr. Und es schafft Fanbindung, die man dann wieder, und das klingt immer so trocken, aber die man dann monetarisieren kann. Ja. Und am Ende, was wir ja wollen, ist, dass mehr Kreativschaffende auch mit ihrer Kunst erfolgreich sind. Und Fanbindung ist ja so auch so ein bisschen eine KPI, die wir uns selber intern setzen.
Gerade natürlich in einer Zeit, wo wir wieder das Thema Mensch-Maschine treffen, ne? Und die Frage, was ist wirklich Human Artistry und was ist nur Maschine, und wo natürlich auch unsere Mitglieder mit der ganzen Leistung, der Vorleistung, der Investition, dem Aufbau auch von jungen Künstlerinnen und Künstlern, dem Entwickeln von auch kreativen Visionen natürlich dann mit euch zusammenkommen, und man merkt so, da hat jeder eigentlich seinen Anteil um den Künstler herum, und gleichzeitig, und das müssen wir dann immer wieder feststellen, ist es dann doch wieder so ein komplexes Geschäft.
Ja,
dass
absolut.
Die Nachvollziehbarkeit, so hat es ja neulich mal der Kulturstaatsminister genannt, dass die Nachvollziehbarkeit nicht immer klar ist. Wer macht was, warum, was sind die Rollen, wer verdient dann woran, können wir ja auch noch drüber sprechen. Das müssen wir da gemeinsam noch besser werden, das besser zu erklären? Also nicht jedes Problem wird dadurch, löst sich einfach auf, wenn man es besser erklärt. Aber ich habe bei unseren Themen oft das Gefühl, wir sind da auch in so einer solchen Geschwindigkeit der Veränderung, in einer solchen Geschwindigkeit von auch wirklich nach vorne Märkte entwickeln, Fans zu begeistern, dass manchmal da so ein bisschen so ein kleiner Strömungsabriss ist in manchen Bereichen von Leuten, die sagen so, ey, ich weiß es nicht, wer da was macht und warum da noch mitverdient. So.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde eigentlich, dass das Spannendste an der Musikindustrie ist, und wir sitzen hier auch übrigens neben einem riesen Plakat, wo die Umsätze Mount Music, wo die Umsätze CD-Streaming digital aufgezeigt sind. Und ich finde es eigentlich super spannend, dass die Industrie wirklich eine Renaissance eigentlich überlebt hat, aber sich selbst neu erfunden hat auf eine Art und Weise. Und jetzt auch mit der Technologie rund um AI steht eigentlich ja fast eine neue Phase wieder an. Aber ich glaube, wenn eine Industrie das schon bewiesen hat, dass man das kann, dann die Musikindustrie.
Meine Überzeugung auf jeden Fall, wenn wir hier uns den Mount Music anschauen, den wir auch nochmal in die Shownotes packen werden, mittlerweile darf ich ihn als bekannt voraussetzen, ist natürlich schon eins frappierend, wenn wir heute uns in Diskussionen wiederfinden, denn der Absturz, den wir erlebt haben vor 25 Jahren, der ist ja bei manchen schon ausgebucht und teilweise umgeschrieben in, ja, das wäre aber ja da so stabil weitergegangen. Dass aber es damals eine Zeit war, wo nicht nur der Absturz schon stattgefunden hat, sondern dass wir auch wussten, dass die CD auch weiter abnimmt und gleichzeitig wir keine legalen Märkte hatten oder nur kleine. Das natürlich was, das wird heute auch wieder als, das war ja klar, dass da legal Musik verkauft werden muss und natürlich muss man Käufer finden. Das ist aber dann die neuen Partnerschaften, unter anderem mit euch, waren, die diese Märkte erst eröffnet haben. Das kommt mir auch zu kurz in der aktuellen Diskussion. Denn nichts davon wäre entstanden, wenn es nicht diese Visionen auch gegeben hätte bei verschiedenen Akteuren. Ich beziehe das jetzt gar nicht nur auf die Musikindustrie, unsere Mitglieder oder nur auf Spotify, sondern da gab es ja unterschiedliche Facetten von Innovationen. Und jetzt sind wir am nächsten Sprung. Du sprichst es an, KI. Buckel ab, anschnallen, weil das Ding ist sauschnell. Wir sehen es an so vielen Stellen. Was ist deine Position dazu jetzt mit Blick auf der Mensch im Mittelpunkt? Wir sprechen die ganze Zeit über Künstlerinnen und Künstler. Das ist das Zentrum unserer Tätigkeit. Der Künstler steht in der Mitte, der Mensch. Und jetzt sehen wir, dass dieses Blended AI-Arbeiten immer stärker wird, reines AI-Slop kommt, müsst ihr Schleusen bauen? Habt ihr Schleusen? Habt ihr Stauwehre schon längst What's
ja,
your take?
Das ist natürlich gerade das heiße Thema. Also ich glaube, ich muss bei dem Thema auch ein bisschen ausholen, um so ein bisschen auch das alles einzuordnen. Weil ich finde zum Beispiel, dass, und ich habe auch den Vergleich mit anderen Märkten bei Spotify, dass wir in Deutschland aus einer sehr starken und guten Position auch kommen. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel, wir teilen ja immer jedes Jahr unsere Loud & Clear-Zahlen. Wir haben letztes Jahr 2025 das erste Mal die 500-Millionen-Marke zum Beispiel geknackt. Wir haben 515 Millionen Euro an deutsche RechteinhaberInnen ausgezahlt, was auch im globalen Vergleich, Deutschland ist natürlich auch einer der Top-Musikmärkte, ein super Ausgangspunkt ist. Wir sehen auch, dass immer mehr KünstlerInnen in der Breite davon profitieren. Also nicht nur die Spitze, sondern eben auch Emerging Artists. 50% ungefähr von den Auszahlungen gehen an Indie-RechteinhaberInnen. Also wir kommen aus einer gesunden und doch immer noch wachsenden, was ja auch nicht selbstverständlich ist in this economy, wachsenden Branche. Und das, glaube ich, ist erstmal sehr, sehr schön auch zu highlighten und glaube ich, auch schön zu sehen in der Zusammenarbeit mit all den Akteuren, die auch in der Branche tagtäglich daran arbeiten, das auch zu schaffen. Was AI angeht, haben wir die Perspektive, wir sind am Ende erfolgreich, wenn Künstlerinnen erfolgreich sind. Ich glaube, das ist die Mission, mit der Spotify damals gegründet worden ist von Daniel Ek, und das wird auch immer weiterhin unsere Mission sein. Nun waren wir ja schon auch eine Plattform, die relativ früh angefangen hat, auch mit KI selber auch zu arbeiten und auch Innovation voranzutreiben.
Also Playlisten, Empfehlungen und all das, was im Hintergrund läuft, aber was nicht produktseitig Musik schaffen betrifft. Ne?
Korrekt. Also wir haben KI primär damals natürlich für die Musikentdeckung eingesetzt, also für algorithmische Musikempfehlungen. Auch das, wenn wir intern irgendwie Marktforschung und Studien laufen lassen, sehen wir auch, dass über 70% der User auf Spotify, also sagen, dass sie Spotify lieben, weil die Musikempfehlung und auch die personalisierte Musikempfehlung vor allen Dingen so gut ist. Das heißt, wir haben früh damit angefangen und unser Approach ist, dass wir sagen, hey, wenn Technologie dabei unterstützend ist, auch Kreative noch erfolgreicher zu machen, dann sind wir dem erstmal offen. Natürlich ist es wichtig, dass es Prinzipien gibt. Und ein Prinzip, was uns zum Beispiel extrem wichtig ist, ist Artist Choice, also dass KünstlerInnen die Wahl haben. Ein zweites Prinzip ist natürlich Schutz des geistigen Eigentums. Ne? Wir haben ja den Vorteil, absolut, wir haben ja den Vorteil, also nicht Vorteil, sondern also jeglicher Content auf unserer Plattform ist legal, weil wir natürlich Lizenzen in place haben. Und das ist natürlich auch weiterhin unsere Mission, das auch als Prämisse mitzudenken. Und ganz spannend, was wir Anfang diesen Jahres umgesetzt haben, ist, dass wir zudem natürlich auch Feedback der Industrie und auch den Trends, die wir sehen, auch Maßnahmen zu sozusagen der Regulierung von KI auch eingeführt haben bei uns. Und es sind eigentlich primär drei Dinge. Das erste ist ein KI-Spam-Filter, also eine Filterung sozusagen von AI-Content, der in der Masse hochgeladen wird, auch in der Musikempfehlung.
Also quasi beim Zugang, das ist quasi die Zugangskontrolle.
Eher
das ist
in der
die harte
Musikempfehlung,
Tür.
Genau, okay. Eher in der Musikempfehlung. Das zweite ist, dass auch wir an einer Labeling-Lösung auch arbeiten, zum Teil das jetzt auch teilweise ausgerollt haben. Also wir arbeiten als Tech-Plattform generell häufig auch mit dem Prinzip, dass wir Dinge in Beta testen, weil wir dann irgendwie Learnings generieren können, bevor wir das weit ausrollen. Also, aber Labeling ist eine Sache, weil wir eben auch dem zustimmen, dass wir sagen, es ist, ich glaube, die Kennzeichnung und sowohl für Artist und Kreative als auch für Konsumentinnen ist wichtig.
Überschrift Transparenz, ne?
Genau. Und das Dritte ist, dass wir nochmal verschärfte Protection, also verschärfte Schutzmaßnahmen gegen Sachen wie zum Beispiel Voice Cloning eingeführt haben. Es ist dann eher auf der technischen Seite. Aber da haben wir ein ganz, ganz großes Engineering-Team, was sich damit beschäftigt. Und natürlich nehmen wir auch grundsätzlich in der Industrie an Diskussionen und auch Gesprächen teil, um auch gemeinsam zu überlegen, was könnten denn vielleicht so ein paar Rahmenbedingungen sein, die uns helfen, das Beste aus KI für uns rauszuziehen und aber natürlich trotzdem sicherzustellen, ne, dass die, das Artist und auch die Kreativen, dass es auch in deren Interesse ist.
Das ist eine ganz spannende Herleitung, weil du verschiedene Bereiche damit so adressierst. Es ist ja bekannt, dass andere Marktteilnehmer insbesondere an der Stelle dieser sehr, sehr offensiv damit umgeht, wo ihr ja eher einen, sagen wir mal, einen leiseren Angang habt in der Öffentlichkeit, aber gleichzeitig hast du beschrieben, wie ihr damit umgeht. Und das betrifft ja eigentlich die Transformation der Musik an ganz vielen Stellen, weil das Thema Deepfakes, Voice Cloning ist ja ein Riesenfeld und eins, wo wir auch ganz klar positioniert sind, wo wir ganz klar mit der Human Artistry Campaign positioniert sind, um den Schutz dieser künstlerischen Persönlichkeiten, Menschen dahinter sicherzustellen im digitalen Raum, gleichzeitig sicherzustellen, dass das, was dann möglich ist, auch künstlerisch möglich ist, mit Einwilligung passiert und entsprechend dann auch eine Partizipation sichergestellt ist. Das ist aber ja was, was an vielen Stellen diskutiert wird, wo man sich nur immer wieder fragt, wo kann man es dann mal zusammenlegen und wo aber natürlich jede Plattform für sich auch selber Lösungen entwickeln muss. Und das führt ja auch hin zu dem Thema Fraud. Ne? Das ist ja ein ähnliches Umfeld, wo wir auch schon länger im gemeinsamen Bewusstsein arbeiten und austauschen, weil das natürlich dieses Thema Fraud, also sagen wir mal, Hacken des legalen Marktes und Absaugen von oder Umleiten von Geldern zu denen, die es nicht, die sie nicht bekommen sollten, gekoppelt mit KI, ist ja wirklich die Bedrohung, wo wir der Überzeugung sind, dass man die einfach massiv angehen muss. Die Schwierigkeit dabei ist, man kann draußen nicht genau sagen, was man macht,
ja.
Weil sonst die Bad Guys immer kommen und genau das dann wieder anders machen und dann haben wir das berühmte Spiel. Nur gleichzeitig, wie würdest du in dem, was du gerade beschrieben hast, das Thema Streaming Fraud noch einbauen? Würdest du da sagen, okay, das ist eben schon ein längeres Thema, geht ihr da eher technologisch vor, geht ihr da, keine Ahnung, mit Polizeibehörden vor oder mit Ermittlungsteams oder
ja. Also erstmal ist es natürlich sehr stark zu sehen, wie ihr euch als Verband dafür einsetzt, das schon über viele Jahre und wir sind ja auch auf verschiedenen Ebenen, sowohl lokal als auch global im Kontakt dazu. Und es ist auf jeden Fall eins der größten Painpoints beziehungsweise auch Anliegen von der Industrie und natürlich auch immer wichtig auch nicht zu vergessen, dass es eine Sache ist, die wir, glaube ich, gemeinsam als Industrie angehen können und sollten. Das machen wir ja auch schon. Also wir sehen bei Spotify, wir sind auch sehr stolz drauf, dass weniger als 1% von dem Content, den wir auf der Plattform haben, sozusagen als Fraud geflaggt wird beziehungsweise in diesen Bereich auch fällt. Mhm. Ich glaube, eine Sache, die schon immer so war, ist, dass mit verschiedenen Technologien und Plattformen es immer Player geben wird, die versuchen werden, das System auszutricksen. Und die Art und Weise, wie wir das angehen, ist A, einerseits technisch einfach sehr stark aufgestellt zu sein, auch da zu gucken, wie man Fraud schnell erkennen kann, wie man es schnell runternehmen kann und vor allen Dingen, wie es nicht Teil des Royalty-Pools auch wird, sodass sozusagen die Plattform auch sauber bleibt. Und es ist eine Kombi zwischen Entdeckung der kontinuierlichen Zusammenarbeit auch mit unseren LizenzpartnerInnen, auch gemeinsam Fraud zu erkennen. Und ich glaube, zum Teil auch Incentivierung, also die Art und Weise, wie man es schaffen kann, auch Fraud nicht zu incentivieren. Mhm. Und eine Sache, die wir letztes Jahr zum Beispiel eingeführt haben, ist sehr, sehr einfach, simpel ausgedrückt, aber eine Strafzahlung sozusagen, dass ab einem gewissen Threshold man auch eine Strafe zahlt.
Also wenn du erwischt wirst quasi beim also Speeding-Ticket quasi.
Genau.
Du bist beim Fraud erwischt worden.
Ja.
Und das ist aber ja was, wo und da kommen wir von unterschiedlichen Blickwinkeln wie manchmal auf dieselbe Sache, weil wir eben ja nicht in die Maschine gucken können, da guckt ihr rein. Wir gucken von außen drauf, führen Verfahren, die haben wir ja in Deutschland sehr erfolgreich geführt. Gleichzeitig ist das Thema ja da auch so ein bisschen dieses Anomalien, wie erkennt man Anomalien? Mhm. Und da seid ihr natürlich mit verschiedenen Patterns und Algorithmen näher dran. Und Siehst du da das, also könntest du da was über die Aktualität sagen? Also hat sich das Thema jetzt durch KI nochmal sichtbar, auf eurer Seite sichtbar verändert? Ist da von eurer Seite ein mehr erforderlich an Aktivität, weil die Bedrohung, wir lesen ja überall, als Menschen lesen wir überall, die Hacks werden krasser, die Fake-Shops werden krasser, überall hat man das Gefühl von, da ist mehr auch kriminelle Energie plötzlich unterwegs. Ist das was du so auch siehst bei euch, oder würdest du sagen, ja, ehrlich gesagt, ja, ist da, aber sei mal nicht ganz so alarmiert, jetzt würde ich es jetzt übersetzen. Ne? Die Alarmiertheit ist seit langer Zeit ja sehr groß. Wir haben jetzt durch KI diese quasi noch diesen neuen Boost da drin. Aber ich kann es gerade jetzt, ich persönlich kann es gerade nicht so ganz einordnen, wie der aktuelle Stand da wäre.
Ja. Also ich glaube, eine Sache, die man schon auch sehen kann, ist, dass, also generell würde ich sagen, sind die Levels auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, im normalen Bereich, aber es ist nicht etwas, wo wir sagen, also es ist etwas, wo wir kontinuierlich investieren, und es ist etwas, womit wir auch, wo wir auch sagen, so, hey, wir machen da sehr, sehr gute Schritte, und wir haben das Gefühl, dass wir auch Lösungen haben, die auf jeden Fall auch greifen. Mhm. Ich glaube, eine Sache, die ich zumindest beobachte, ist, dass man natürlich sieht, dass es gewisse Fälle gibt, die dann, weil es vielleicht auch das erste Mal ist, dass die entstehen, die natürlich auch dann zum Beispiel auf Social Media oder die Presse dann auch eine gewisse Reichweite auch empfinden. Und das sind so Dinge, die in Wellen kommen. Und da sind Dinge dabei, die teilweise auch helfen, neue Patterns und Muster zu erkennen. Und dann gibt es, glaube ich, auch Dinge, wo wir sagen, okay, das sind Dinge, die gibt es schon, seitdem es Streaming gibt, und da haben wir gute Möglichkeiten, und da greifen auch sozusagen unsere Lösungen ein. Also genau, aber wie du auch gerade gesagt hast, und das macht es vielleicht auch so manchmal dann ein bisschen schwierig, aber hat einen guten Grund, dass wir da auch oft in den Bereich kommen, wo wir nicht so viel teilen können, aber eben weil wir natürlich nicht auch Muster etc. Oder auch irgendeine Richtung teilen wollen, weil wir natürlich auch vermeiden wollen, dass Menschen das dann nutzen, um dann auch nicht gut zu agieren.
Das ist die Schwierigkeit ja auch schon in der alten Pirateriewelt gewesen, genau. Ne? Wo wir häufig auch damit konfrontiert waren, dass man über bestimmte Dinge dann auch gar nicht so sehr sprechen wollte. Nur ist da jetzt, glaube ich, die Alarmiertheit in der Branche ist hoch, weil die Sorge besteht, dass da Gelder abgezwackt werden, um es mal untechnisch zu sagen. Jetzt KI ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, mit KI kann man auch diesen Bereich wieder anders attackieren. Er macht das Entdecken von Anomalien schneller, er macht das Entdecken von Patterns leichter. Aber lass uns mal kurz davon wieder weggehen, weil es uns auch in so eine Ecke bringt, wo wir die Gefährdetheit auch von einem solchen Markt ansprechen. Wir kennen uns ja oft aus diesen Diskussionen, wo die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich die Zukunft der Musikindustrie? Hier das Streaming, eigentlich ist doch das Streaming, es ist doch alles gar nicht so gut, und außerdem verdient keiner dran und so. Wir sind ja oft in so einer Diskussion, wo es eine sehr negative Aufladung gibt, muss man so sagen. Gleichzeitig bist du Vertreterin einer der größten Brands, Musikanbieter sowieso. Du hast diese Erfahrung, die du hast, wo du ja auch im Tech-Bereich tief drin warst. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist, weil du ja auch verschiedene Regionen so siehst, ist das auch teilweise eine sehr deutsche Diskussion, in der wir uns da wiederfinden? Oder?
Also, ja. Also ich glaube zum Teil schon, natürlich ein bisschen, aber es ist ganz interessant, wenn wir mit globalen KollegInnen sprechen, sagen die, also vor allen Dingen, wenn es KollegInnen aus LATAM sind, Brasilien etc., die sagen manchmal so, hey Conny, ihr lebt eigentlich in der Zukunft. Weil wir sind ja ein Markt, der schon lange Streaming geknackt hat, sag ich mal. Spotify feiert nächstes Jahr 15-jährigen Geburtstag in Deutschland. Und wir haben ja mittlerweile einen Share von leicht über 80%, glaube ich, in Audio-Streaming, was Recorded Music Revenue angeht und sind immer noch stetig wachsend. Betone ich immer, weil ich finde, dass das für einen Mature Market auf jeden Fall eine Leistung auch ist. Und ich glaube, mit der Maturity kommen natürlich auch Challenges, beziehungsweise auch zu Recht auch Fragen. Aber auch da.
Größe ist Verantwortung. Das wäre
absolut.
So,
ja. Und wir sagen im Team auch immer, es ist ein Privileg, in der Branche zu arbeiten und auch bei Spotify, aber auch eine große Verantwortung. Und das ist auch so ein bisschen die Haltung, mit der wir auch generell unsere Arbeit machen. Aber wenn wir uns die reinen Zahlen anschauen, sind das wirklich sehr positive Zahlen. Also auch die 515 Millionen Euro Auszahlung beispielsweise sind auch year over year um 7% gestiegen. Mhm. Also das Doppelte auch von sozusagen dem generellen Wachstum der deutschen Musikindustrie. Wir haben vor 1,5 Jahren Preise erhöht, das erste Mal in Deutschland. Mhm. Auch nicht so einfach. Mhm. Ist ein sehr verbraucherfreundlicher Markt, zu Recht auch. Sind auch sehr glücklich damit, wie das angelaufen ist. Und was wir eben versuchen, ist, das Potenzial, was der deutsche Markt auf jeden Fall noch birgt, weiter auszuschöpfen, in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, Labels, mit euch, mit KünstlerInnen. Und dann geht es natürlich auch viel um die Wertigkeit von Musik, ne? Und auch zu kommunizieren, Musik hat einen Wert, es begeistert Leute, es lohnt sich sozusagen für Premium und auch generell für Musik auch ja, zu zahlen. Und das ist das, glaube ich, was wir sehr, sehr spannend finden und weswegen es uns als Team auch gibt.
Und Thema Wert und Musik, Zahlen für Musik, führt auch da wieder zum Thema Masse von Musik. Ne? Ist das was, wo, wenn du drauf schaust, auf die Menge an Musik, die da ist, du hast, Verantwortung hast du auch angesprochen, das heißt ja dann auch wieder Vielfalt hervorzuheben, auch zugänglich zu machen. Aber wenn wir über die Veränderung des Musikkonsums sprechen, mhm. ist das was, wo es auch klar ist, dass in einer unternehmerischen Überzeugung die menschengemachte Musik einen anderen Wert haben muss. Also weil das ist ja, wir sind an so vielen Stellen in diesem Spannungsfeld zwischen, wie schaffen wir es, rein KI-gemachte Musik rauszuhalten? Und wie schaffen wir es aber gleichzeitig, eine technologische Offenheit zu haben für das, was kommt, für neue Partnerschaften? Wir lesen es mittlerweile fast täglich über neue Partnerschaften mit Gen-AI-Entwicklern, mhm. Branche, teilweise individuelle Testballons, teilweise größere, teilweise Verfahren auf der ganzen Welt. Und die Überzeugung in der Branche, in der Musikindustrie ist ja auf jeden Fall, lasst uns hier auf der Basis eines klaren Rechtsrahmens mhm. neue Kooperationen finden und auch im Sinne der Kunst mit Künstlern gemeinsam die Fans erreichen. Und da ist aber ja immer wieder dieser Kipppunkt von, ab wann ist es aber wirklich Slop und 100% KI und wie gehen wir damit um? Das muss ja unternehmerisch auch die Herausforderung sein, für euch auch.
Ja, und ich glaube, es ist auch da grundsätzlich eine Frage, die wir uns als Industrie auch stellen, weil wir natürlich auch sehen, dass zum Teil auch KünstlerInnen vermehrt mit KI arbeiten oder auch selber sagen, hey, ich bin total happy auch damit, nur mit KI zu arbeiten. Das ist ein Modell. Und ich glaube, wir als Plattform, ne, uns ist natürlich erstmal wichtig, dass der Content egal auf der Plattform ist. Auch hier weiter das Prinzip, wir wollen, dass Artists erfolgreich sind, dass Artists eine Choice auch haben. Wir sagen schon klar, hey, wir wollen auch am Ende das HörerInnen entscheiden, was gute Musik ist. Wir sagen zum Beispiel auch im Team, so gute Musik ist Musik, die gehört wird. Mhm. Also da, du siehst, ne, es sind so verschiedene Hebel oder verschiedene Ebenen, die da reinkommen. Wir haben ja auch neulich auf dem Investor Day auch verkündet, dass wir eine neue Funktion austesten, die es möglich macht, dass KünstlerInnen ihre Tracks von UserInnen remixen lassen, aber mit sozusagen Consent, also mit Choice. Dahinter ist natürlich auch ein Modell,
große Partnerschaft, ne,
was irgendwie profitabel, beziehungsweise da ist ein Modell, was es auch ermöglicht, natürlich das zu monetarisieren. Und ich glaube, die nächsten Monate werden sehr, sehr spannend in dem Bereich. Aber immer, also wir gehen natürlich immer auf unsere Prinzipien wieder zurück, weil das sind Prinzipien, die es mir überhaupt möglich gemacht haben, dass wir als Plattform funktionieren. sowohl für KünstlerInnen und auch für UserInnen. Und wir haben ja sozusagen diese besondere Position, dass wir beide Perspektiven und auch beide Stakeholder im Blick haben, weil auch nur dann das Ökosystem funktioniert.
Und in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, du hast die neue Partnerschaft, die ihr announced habt, gerade angesprochen habt, ist ja schon auch wieder immer vorausgesetzt, dass man sich einigt und
absolut
etwas definiert, wo man hin will. Und was mich irritiert an der politischen Diskussion teilweise ist, dass ja, challenging times, es ist sehr schnell, es ist teilweise sehr komplex, aber dass es manche gibt, die da eher mit so einer Idee von, ach komm, das ist alles jetzt so kompliziert, diese Lizenzgeschäfte, das wird doch eh nichts, lass uns irgendwo eine Abgabe erfinden, dann haben wir da Ruhe und so. Und dass ich mich immer frage, aber das ist doch nicht zu Ende gedacht, weil diesen Consent, den kriegt ihr doch nie über eine Abgabe. Also dieses gemeinsame Bewusstsein für, wir wissen, auf welchen Weg wir uns machen, der Künstler ist zum Beispiel mit einem Remix einverstanden, der Künstler ist zum Beispiel damit einverstanden, dass man seine Stimme klont. All das können wir ja nicht, das kann man ja nicht über eine Abgabelösung lösen. Also man kriegt ja keine Ruhe rein. Und insofern fand ich gerade den Move so spannend, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt mal einen neuen Weg. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es war, wahrscheinlich vor 4 Wochen oder so. Mhm. Und dahinter ist aber ja schon auch der Test, gibt es dafür eine Nachfrage und gibt es da einen echten Markt? Ne?
Ich glaube tatsächlich, dass es gerade wenige Jobs gibt, die so spannend sind wie Jobs in der Musikbranche, weil wir eben so viele verschiedene Themen angehen. Also alleine, was wir heute im Podcast gesprochen haben, von wie man Musik schafft, kreiert, produziert, bis hin zu wirklich so Policy-Themen, bis zu teilweise sind es ja auch philosophische Fragen, die man sich stellt. Deswegen, also ich glaube, es ist sehr, sehr komplex. Aber ich glaube ich wirklich, dass es eine sehr, sehr spannende Zeit gerade ist und wirklich kaum spannendere Jobs gerade gibt.
Und das unterscheidet uns von anderen Branchen teilweise, ja, weil du hast es vorhin angesprochen. Wir schauen auf die Zeit vor 25 Jahren zurück, wo es viele gab, die damals schon gedacht haben, okay, das wird nichts. Wir schauen auf sehr, sehr harte Jahre zurück, wo die Frage von, was ist denn der nächste Innovationsschritt, weiß Gott nicht klar war. Und daran erinnern wir uns aber zum Glück noch als Branche und wissen, okay, wir müssen da sehr konzentriert jetzt mit diesem Innovationsschritt umgehen. Wir müssen bei den Partnerschaften klar sein. Mhm. Und insofern, das kennen andere Branchen ja so nicht, ne? Also die in ähnlichem Maße, also auch andere Branchen der Kreativwirtschaft, wo man merkt, so, das ist ja nicht so, dass man immer linear sich in den Entwicklungsschritten gleich bewegt, sei es Film, Games, Presse, keine Ahnung, wer da noch in unserem Umfeld so dabei ist, andere Erfahrungshorizonte.
Und aber auch zu sehen, dass gewisse Dinge auch immer wieder kommen. Also beispielsweise Musikvideos. Früher
ich dachte,
MTV,
jetzt politische Diskussion.
Das auch. Aber wir sehen auch, ne, irgendwie auch gerade Gen Z schaut wieder gerne Videos. Deswegen haben wir Musikvideos gelauncht. Auch Katalog. Also wenn du dir die aktuelle Top 50, Top 100 anschaust global, ganz, ganz viele Katalog-Tracks mit dabei.
Kann man eigentlich noch einen Podcast machen, ohne den auf Video aufzuzeichnen eigentlich?
Video wäre besser.
Noted.
Nächstes Mal machen wir Video. Aber ja, also gewisse Dinge kommen auch immer wieder.
Zum Beispiel die Frage, ob man das nicht mit Video unterlegen muss, damit man danach Snippets hat, oder?
Ja. Ja.
Ja, exciting times. Du hast vieles von den Themen, die wir angesprochen haben, so angesprochen, dass man eigentlich sagen würde, okay, jetzt gehen wir da nochmal rein. Mhm. Jetzt gehen wir an der Stelle nochmal tiefer rein und gucken, am besten sogar noch in die Datenbasis. Ich weiß, dass Zuhörerinnen und Zuhörer sicher jetzt gerne nochmal im Detail über eure Ausschüttungszahlen diskutieren würden, danach dann sich einklinken würden und mit uns diskutieren, wer wie viel vom Kuchen bekommen sollte. Ich denke, was das Gespräch gezeigt hat, ist, wie viel gerade los ist und dass es die klare Vision gibt, dass der Kuchen insgesamt größer wird und dass
absolut
das ja was ist, was so häufig ausgeblendet wird oder noch schlimmer, einfach so vorausgesetzt wird, dass das alles weiter wächst. Und das ist genauso wie diese Vergangenheit auszublenden. Ich finde diese Annahme, ja klar, das wächst ja dann weiter, in dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns befinden, teilweise schon wirklich fahrlässig, wenn man nicht dann gemeinsam dazu beiträgt zu sagen, hey, Wir haben hier eine klare Idee, wie es weitergehen kann. Wir haben hier auch ein gemeinsames Brancheninteresse. Und wir spielen uns nicht dauernd wieder gegeneinander aus, sondern wir sind zwar miteinander, natürlich gibt es Konflikte. Verhandlungen sind immer Konflikte. Unsere Mitglieder, die mit euch verhandeln, das sind Verhandlungen. Und genauso sind es Verhandlungen zwischen Künstlern und unseren Mitgliedern. Aber ich glaube, das hält man aus, wenn man in der Klarheit miteinander umgeht. Und ich glaube, je besser wir als Branche dafür eintreten, gemeinsam, desto weniger ist auch desto weniger politische Missverständnisse gibt es. Und dass Politik sich einmischt immer, ist auch okay. Dass sie verstehen wollen, ist auch okay. Dass die Frage von kultureller Vielfalt, von Kulturmärkten der Zukunft, von KI und Kunst kommen, auch die Frage von Verteilungsgerechtigkeit, das kann man ja alles stellen. Nur was wir beide, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen erleben, ist ja auch etwas Wiederkehrendes, eine Darstellungsfrage. In welcher Ecke taucht man dann auf? Und ich würde an der Stelle einfach damit beenden, nochmal zu sagen, danke, Conny, für diese Einblicke auf die nächsten Kapitel und das, was wir dann am Mount Music in naher Zukunft sehen.
Absolut. Danke, Florian.
Danke. So, das war For the Recorded in dieser Folge mit Conny Jung von Spotify. Ein, wie ich fand, sehr spannendes Gespräch mit mal anderen Themen, mit anderen Perspektiven als die, die wir bisher im Podcast hatten. Und wir sind zu Themen wie Streaming Fraud, KI, Regulierung zu sprechen gekommen, auch lokales Repertoire, darüber habe ich schon öfter gesprochen hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt Feedback, gebt eine Bewertung ab und natürlich auf vielfache Nachforderungen werden wir dann auch noch einen zweiten Teil machen, denn wir haben beide gemerkt, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch weiter hätten diskutieren können, denn das Feld ist so groß, die Debatten sind so groß und es ist vor allem so wahnsinnig spannend. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.